Ein herzliches Dankeschön für die Einladung, ein herzliches Dankeschön für die wohltuenden, einleitenden Worte. Eine kleine Überraschung, eine Logopädin, wie großartig, das ist ja perfekt. Ulrike Penzoldt, Christian Penzoldt. Ich bin vor einiger Zeit hier angefragt worden, ob ich denn auch mal zum Eglo-Abend kommen möchte und mal was erzählen möchte. Habe ich mich sehr darüber gefreut, die Claudia Kreisig war das. Und dann habe ich immer gelesen, als ich mich so ein bisschen belesen habe, was das denn so ist, stand immer Männer herzlich willkommen. Und dann dachte ich, na, dann bringe ich meinen Mann doch direkt mit und freue mich ganz sehr, dass er auch Ja gesagt hat. Uns beiden geht es so, dass wir tatsächlich so Neulinge hier sind. Also wir waren noch nie zu Eglo und schauen mal, wie das dann heute Abend so wird. Und hoffen, Sie diese vielleicht, also ich denke mal, das sind bestimmt viele alte Hasen, Häsinnen und die dabei, die sagen, ach, das ist einfach mein Abend, dass es ihnen gut geht damit. Und vielleicht sind auch ein paar dabei, die sagen, ja, ich gucke mir das heute auch das erste Mal an. Da freuen wir uns natürlich ganz sehr. Und wir hoffen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, jetzt und nachher. Mein Mann ist Kommunikationswissenschaftler. Auch er hat viel zum Gespräch zu sagen. Und ich sage immer wieder, das ist so ein Schlüssel für unser Miteinander. Seit 15 Jahren sind wir verheiratet. Ich habe vorhin noch mal kurz nachgerechnet. Ein bisschen länger schon zusammen. Wir haben 2 Söhne. Wir leben hier in Plauen. Und ich sage es immer so, haben für uns gemerkt, dass das ist, was geht, und das ist auch das Wichtigste, was geht, dass wir das Gespräch miteinander nicht abreißen lassen. Und deswegen auch immer wieder interessiert sind aneinander und einander entdecken. Was soll ich noch über dich sagen? Christian arbeitet in Leipzig, und wir leben aber hier gut in Plauen, fühlen uns hier sehr wohl, gehören zur Luthergemeinde. Und freuen uns, dass auch Luther-Leute mit dabei sind. Das ist sehr, sehr schön. So finden wir hier zusammen. Ich möchte auch dir noch mal ganz kurz das Wort geben.
Ihr merkt schon, wie das läuft. Und was Kommunikationswissenschaftler als erstes gelernt haben, ist, dass Zuhören mindestens 3/4 von gelingender Kommunikation sind. Also ich stehe dank meiner Frau jetzt hier natürlich, weil sie mich mitgenommen hat. Und ich stehe aber natürlich auch in Plauen hier. Meine Frau ist vor mehr als 15 Jahren nach Plauen gerufen worden aus Moritzburg. Da hat sie Gemeindepädagogik, Religionspädagogik und Gemeindediakonie studiert und war dann in der Jugendarbeit, ist Religionslehrerin und jetzt die Bezirkskatechetin im Kirchenbezirk Plauen. Und wie gesagt, ich habe dann die Freude, mit der Vogtlandbahn immer mal nach Leipzig zu fahren. Wir haben es gesagt, und also die Einleitung, das ist jetzt uns eigentlich nur noch eine Fußnote zu dem, was wir heute erzählen wollen. Und vielleicht macht es ja sogar den Charakter von Eglo aus. Nämlich, dass wir gesagt haben, okay, was können wir gemeinsam aus unserer Erfahrung, aber natürlich auch unserer Kompetenz heute Abend erzählen. Und wir wollen beginnen bei der Feststellung, dass Menschen Verständnis und Verständigung brauchen. Das ist nichts, was noch dazukommt zu unserem Menschsein, sondern das macht uns als Menschen aus. Ohne das sind wir schrecklich unvollständig. Und dieser Gott, der uns in Jesus begegnet, der will Gespräch, und auch das ist was Besonderes. Also wir können ja alles Mögliche hernehmen, was nur diesen Jesus so anders macht als andere Götter. Und eins davon ist, dass dieser Gott uns in Jesus begegnet und dass dieser Jesus Gespräch gesucht hat. Die besondere Erfahrung, die Menschen im Neuen Testament machen, mit Jesus machen, ist, dass er in einen Austausch tritt. Also anders als Ansagen. Denken Sie an Mose, der die Tafeln runtergereicht hat. Er tritt in einen Dialog, und dieser Dialog ist grundlegend wichtig für Begegnungen, die Menschen mit Jesus haben. Er fragt, er wird gefragt, Menschen antworten, Jesus lässt sich auf Gespräche ein. Und diese Begegnungen sind mehr als bloße Worte, Menschen werden, und darauf wollen wir dann zum Schluss auch wiederkommen, im Innersten angesprochen. Die Menschen, die Jesus begegnen, erleben eine Art von Kommunikation, die sich so grundlegend von anderer Kommunikation scheinbar unterschieden hat, dass sie, das berichten ja die, also die Begegnungsberichte immer wieder, dass sie gemerkt haben, dass sie irgendwie angesprochen wurden, angerührt wurden auf eine Weise, die auf Gefühlweise nicht von dieser Welt war. Und doch von dieser Welt. Menschen erleben im Innersten Veränderung. Und da wollen wir ja mit Ihnen heute Abend ein Stück uns reinbegeben.
Wie ist der Abend gedacht? Wir haben das so vorbereitet, dass wir Ihnen kurz drei Geschichten aus der Bibel vorstellen wollen. Es wird immer ein Bild dazu geben, das hilft vielleicht ein bisschen zum Fokussieren. Und natürlich ist es darüber nicht alles dann auserzählt. Aber wir hoffen, so wie wir über diese Geschichten ins Gespräch gekommen sind, dass uns das gelingt, es mit Ihnen zu teilen und dass Sie auch selber vielleicht weiterreden darüber. Drei Geschichten, die zeigen, wie Jesus kommuniziert, wie er zum Gespräch einlädt, wie er Fragen stellt und wie echtes Verstehen gelingt. Martin Enders, sehr schön. Freue mich da wieder, jemanden aus der Jugendarbeit wiederzusehen. Bitte das erste Bild. Eine kurze Zeichnung nur aus einem wunderbaren Buch von Susanne Niemeyer und ein Bild zu unserer ersten Geschichte.
Und zwar geht es uns zuerst um Jesus lädt ein zum Gespräch. Die Heilung einer blutflüssigen Frau. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass die Menge dich umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.
Wahrlich eine geplagte Frau. Eine Frau, die seit Jahren, Jahrzehnten an einem Blutfluss litt und damit eigentlich auch nicht mehr zur Gemeinschaft und zur Gesellschaft gehörte. Sie war ausgeschlossen, damals vom Kult her galt sie eben als unrein und stand damit im Abseits. Man sollte sich von ihr fernhalten, sonst wird man ebenso unrein und kann eben auch nicht mehr an Gemeinschaft teilnehmen, in Gemeinschaft sein, schon gar nicht in Gottesdiensten sein. Und sie selbst hatte die Aufgabe, sich fernzuhalten. Sonst machte sie die Menschen unrein. Wie schrecklich muss das sein, wenn ich mich da hineinfühle, wenn ich mir das vorstelle, immer diejenige zu sein, die eigentlich nicht darf, niemandem zu nahe kommen darf, die keine Möglichkeit hat, in Austausch zu treten, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und dabei wäre doch so viel zu erzählen. Wie ist das mit uns selber? Wir kennen das, dass es Dinge gibt, die wir einfach teilen müssen. Und das sind neben dem ganzen Schönen eben gerade auch die ganzen Plagen unseres Alltags, die Beschwernisse. Damit war sie allein. Und was sie erlebte, waren tatsächlich schlichtweg Gespräche mit sich selbst.
Und das interessiert mich als Kommunikationswissenschaftler natürlich. Da steht, und sie sprach bei sich selbst. In Leipzig, ich arbeite der Nikolaistraße, also genau im Zentrum. Und jetzt bei dem schönen Wetter haben wir immer die Fenster auf. Und da kommt jeden Tag kommt eine Frau und die hören wir schon, das ganze Haus hört sie schon von Weitem. Weil sie schreit, also mit einem unglaublichen Organ schreit sie, ich will wissen, was sie mit mir gemacht haben. So geht's immer los und dann kommt so ein fast auswendig gelernter Monolog und man hat so das Gefühl, die spricht mit jemandem, aber sie spricht eigentlich unglaublich laut mit sich selber. Und weil sie so laut schreit, hört sie nichts und niemand will sie hören. Und für mich als Kommunikationswissenschaftler kennzeichnet jetzt die Frau hier in der Geschichte, neben dass der, was wir quasi wissen über den Blutfluss und die Unmöglichkeit, so in Austausch zu treten, auch, dass sie nur noch die Sachen mit sich selber ausmachen kann. Dass sie also nur noch diesen Gedanken und vielleicht auch die Verzweiflung und diese Idee eigentlich nur noch mit sich selber bespricht. Da ist kein Gegenüber, vielleicht auch kein Korrektiv, also jemand, der auch mal Widerrede gibt, sondern sie bleibt im Selbstgespräch bei sich. Das ist das Erste, was ich als Kommunikationswissenschaftler an dieser Geschichte und an der einfach, wie sie gekennzeichnet ist, wie wir sie so kennenlernen, spannend finde.
Die Frau in unserer Geschichte sucht ganz bewusst die Anonymität. Wir haben davon gehört, wie diese große Menge den Jesus umringt und wie sie sich traut, weil sie doch vorher schon so viel versucht hat und wie das scheinbar wie der letzte Strohhalm scheint, wie sie sich traut, in diese Menge mitzugehen. In dem Wissen, dass das eigentlich falsch ist, was sie tut. Dass sie das eigentlich nicht darf. Dass sie eigentlich niemand erkennen darf. Dass sie eigentlich die Pflicht hat, sich fernzuhalten. Sie geht in die Menge hinein und will doch anonym bleiben. Manchmal denke ich mir, sehr viel stärker kann man das Wesen des christlichen Glaubens eigentlich gar nicht missverstehen. Hineinkommen, irgendwie doch nicht dabei sein, irgendwie im Abseits bleiben, still bleiben und trotzdem Anteil suchen. Da denke ich, das kann kaum groß werden.
Das heißt, dass, ich habe es gesagt, das Erste, was für mich diese Geschichte so bemerkenswert macht, ist, dass diese Frau mit sich selber spricht und scheinbar aufgehört hat, mit anderen zu sprechen. Das Zweite ist, dass sie Nähe sucht, aber Begegnung meidet. Also ganz bewusst hat sie ja, warum auch immer, diesen Eindruck, dass es was bringt, dieses Gewand anzufassen. Also nicht nur in der Nähe zu sein, sondern dieses Gewand anzufassen. Und die Jünger sagen ja noch, hier sind irgendwie Gedränge. Also müssen ja mehr irgendwie mit diesem Gewand und mit diesem, es muss eng gewesen sein. Deswegen sagen sie ja gerade zum Schluss, also mit dem Gedränge, wie willst du wissen, wer den Mantel angefasst hat? Aber sie tut es und legt da eine Hoffnung rein, aber meidet die Begegnung. Vielleicht geht es ihnen auch manchmal so. Kommunikation, das klingt so leicht und gleichzeitig sind Begegnungen manchmal so schwer. Also zumindest ich kann das aus meinem Alltag erzählen. Manchmal will man auch einem Kollegen gerade nicht begegnen. Aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil keine Zeit ist und sie wissen, das dauert immer ewig und so. Oder weil es vielleicht was in der Luft ist oder weil jemand im Streit liegt. Aber dass diese Begegnung, wenn wir kommunizieren wollen, dann müssen wir uns auf Begegnung einlassen. Und diese Begegnung, die kann herzlich sein, aber die kann natürlich genauso fordernd sein und anstrengend sein, weil wir im Austausch stehen und es ein Prozess ist, den wir eben nicht immer in der Hand haben, weil da ist ja jemand anders, der uns auch widersprechen könnte.
Wir erfahren nicht, was diese Frau, wer sie ist, was sonst noch so zu ihr gehört. Wir erfahren eben nur von ihrer Plage. Und wir spüren von dieser Sehnsucht nach Heilung. Schön haben wir das mit dem Thomas gesungen, dass die Wunder, die heute noch geschehen, wir haben gesungen, dass es Heilung gibt, dass Heilung da ist. Bei dieser Frau ist diese Sehnsucht nach Heilung und scheinbar genügt es Jesus. Das ist meines Erachtens eine gute Nachricht für alle, die heute hier sind und in irgendeiner Weise sich vielleicht auch so suchend an Jesus herantasten. Ich habe in meinem Umfeld viele Menschen, wo ich sagen würde, die sprechen mich schon immer mal an, so richtig Fragen haben sie nicht, aber es ist immer so ein Herantasten, so ein dem doch irgendwie nachgehen, weil da etwas in ihnen ist. Meistens ist es auch so, dass man sich selber vielleicht auch in diesem Herantasten nicht so richtig würdig fühlt oder so denkt, na ja, also ich gehe so selten in den Gottesdienst oder ich habe mir so wenig einen Kopf darüber gemacht, ich habe nicht so oft in der Bibel gelesen oder was auch immer und denkt, da kann mir ja Gott gar nicht begegnen. Die Sehnsucht dieser Frau allein scheint sie zu qualifizieren, dass Jesus aufmerksam wird auf sie in diesem Gedränge und die große Frage stellt, wer hat mich berührt?
Jetzt wird's spannend. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal so geht, wenn wir so Geschichten lesen, Jesus begegnet Leuten, dass Jesus so Sachen macht, die die ganzen anderen so ein bisschen baff. Selbst die Jünger sind dann immer so wie, was machen wir jetzt? Und das ist ja auch so. Also lassen Sie einfach die Frage mal wirken. Wer hat mich berührt? Und dass eigentlich vollkommen unklar ist, in welche Richtung das jetzt laufen wird. Es kann ja sein, also dass Jesus auf Schelte aus ist. Also jemanden zurechtweisen, dass das nicht in Ordnung war, dass er quasi irgendwie angezapft wurde von hinten an diesem Mantel und diese Kraft ausging, aber eben die Begegnung gescheut wurde und sich da wieder jemand irgendwie verflüchtigt. Das ist noch offen. Vielleicht ist es irgendwie Neugier, also ein Interesse an der Person, dem Gegenüber. Und vielleicht das, und so geht's ja dann auch weiter dann. Aber erstmal lassen Sie mal ganz kurz offen, wer hat mich berührt? Und dass die Jünger, genauso wie diese Menge und alle, die diese Frage gehört haben, und die Frau selber, und da kommt dann, sie zitterte. Also es ist eine Spannung in dieser Situation, die erst, und jetzt kommen wir dahin, sich erst im Gespräch allmählich auflöst.
Heilung geschieht dieser Frau. So steht das dort, so lesen wir das. Wir lesen, dass Jesus das nicht stillschweigend geschehen lässt. Er bleibt darüber nicht still. Die Frau fällt nieder, sie zittert. Aber, und das ist das Besondere an dieser Geschichte, sie kommt auch ins Reden. Sie erzählt. Erzählen ist nicht nur so, ich war's, sondern da scheinen mehr Worte zu fallen. Sie erzählt, was auch immer sie erzählt. Aber sie erzählt. Gesund werden und heil werden sind verschieden. Ich bin überzeugt, dafür braucht es Gespräch, um heil zu werden. Jesus sagt nicht, sei gesund von dieser Krankheit, sondern Jesus sagt, sei gesund von deiner Plage. Denn ihm ist bewusst, dass das die Krankheit, dieser Blutfluss das eine ist, aber dass das alles, was damit zusammenhängt, das Ausgeschlossensein, das Nicht-Dazugehören, das Nicht-Reden-Dürfen, das Nicht-im-Gespräch-Sein-Dürfen, dass das eigentlich viel mehr das Leben niederdrückt und die Seele belastet. Sei geheilt nicht nur von deiner Krankheit, sondern von all dem, was bisher damit verbunden war. Auch von dieser Scham, die da dazu gehört. Von den Schuldgefühlen, dass man vielleicht doch auch jetzt in dieser Menge da dabei war. Sei geheilt auch von dieser ständigen Furcht vor Strafe, auch vor dieser Angst vor Gott und vor den Menschen. Jesus macht was ganz Besonderes, indem er schlichtweg diese Frage stellt und die Frau reden lässt. Jesus gibt ihr Raum und entschämt sie. Diese Frau, deren Lebensmotto bisher war, halt Abstand, bleib fern, geh nicht in die Nähe, bleib still. Dieser Frau gibt er plötzlich einen Platz in der Mitte. Auch das, also mit all diesem, was diese Frau mitbringt, mit diesem Kummer, mit dieser Plage, mit dieser Enttäuschung über die Jahre und plötzlich in der Mitte, wo er sie anspricht, wo alle sie sehen und wo plötzlich die Menschen sie eben nicht nur sehen, sondern sie auch wirklich hören. Und sie, so wie wir es lesen, erzählt.
Jesus lädt zur Begegnung ein. Diese Frau erlebt, das wäre meine Lesart, sie erlebt, angesprochen zu werden und sich aussprechen zu können. Das heißt, sie erlebt, dass sie von diesem Monolog, also dem vor sich hin sagen nur, vielleicht auch das eigene Beklagen und Bedauern und Vielleicht waren Sie selber auch in Situationen schon, dass Ihnen etwas auf dem Herz liegt, dass Sie gerne etwas aussprechen wollen würden, aber niemand fragt oder die Situation ergibt sich nicht. Dass das, was Sie eigentlich ansprechen, aussprechen wollen, Sie nicht in Worte fassen können. Die Frau erlebt es, sie wird eingeladen zum Dialog. Es gibt keine Anklage, keine Ermittlung danach, sondern Jesus will Begegnung, die ein Gespräch ist. Und das wäre jetzt meine kommunikationswissenschaftliche Lesart, jedes Gespräch ist wechselseitig. Wir sind ein bisschen verdorben durch, wir nennen das Massenkommunikation, also Radio, Fernsehen und Zeitung, die sind ja nicht darauf angelegt, dass wir darauf antworten. Sie können Leserbrief schreiben oder sowas, ne? Oder mal im Radio aufkreuzen, wenn Sie da mal anrufen. Aber grundsätzlich ist Kommunikation darauf angelegt, dass sie wechselseitig ist und dass sie ein Prozess ist, dass sie sich weiterentwickelt.
Zum Ende spricht Jesus sie an mit meine Tochter. Meine Tochter. Mein Papa sagt das zu mir. Meine Tochter. Und viel mehr nicht. Was man aber sagen kann, wenn Jesus so eine liebevolle Ansprache macht, dann heißt das plötzlich, du gehörst absolut dazu. Du gehörst hier dazu, du bist mittendrin, du gehörst in jedem Falle zu mir. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus redet diese Frau nicht schwach, im Gegenteil, mit diesen Worten erhebt er sie. Denn auch das, sicherlich ist diese Frau oft genug bemitleidet worden, aber hier an dieser Stelle spricht er sie stark. Meine Tochter, alles richtig gemacht. Martin, klick einmal weiter.
Es ist vorhin schon angeklungen von Ihrer Psychologin, die Sie gerne hören, nämlich, dass uns Kommunikation erst zu Menschen macht. Und das ist in der Tat so, das ist eins der Grundsachen, die ich den Studierenden im ersten Semester beibringe, ist die Feststellung, dass wenn wir geboren werden, da unterscheiden wir uns von vielen anderen Lebewesen, wir kommen auf die Welt, wir nennen das jetzt, Sie müssen durch, hier steht ein Professor, das wird heute Abend so, der Begriff, wir nennen das, wir sind instinktarm. Das heißt, ganz wenig an uns hilft uns, im Leben klarzukommen. Also mit dem wir schon auf die Welt kommen. So, ne? Das Huhn kommt auf die Welt und kann schon ganz schön viel und kommt deshalb klar. Das ist mit uns nicht so. Wir kommen auf die Welt und brauchen Menschen, um Menschen zu werden. Und was wir da brauchen, ist natürlich Berührung. Aber wir brauchen vor allem Kommunikation. Zeigt sich, dass schon die Kinder sofort nach der Geburt unterscheiden können, ob das Kommunikation ist, also ob das Sprache ist oder ob das keine Sprache ist, was sie hören. Unser Gehirn scheint anders darauf vertratet zu sein, zu reagieren. Und dass wir überhaupt uns wahrnehmen als ich und dich als dich, ist das Ergebnis von Kommunikation. Dass ich ein Selbstbewusstsein, also das heißt nicht, dass ich mehr oder weniger selbstbewusst bin, sondern dass ich überhaupt ein Bewusstsein von mir habe, dass ich ich bin und dass mein Gegenüber jemand anders ist. Und jetzt wird es noch verrückter, dass ich mir auch vorstellen könnte, was das Gegenüber von mir will oder dass das Gegenüber von mir eine Meinung hat und dass ich dann wieder daraufhin auch wieder überlege, was könnte ich denn jetzt tun? Das alles lernen wir erst in Kommunikation. Wenn wir das nicht haben, werden wir letztlich nicht Teil von einer Gesellschaft, sind wir nicht Teil von unserem Miteinander. Der Erste, der das festgestellt hat, war ein amerikanischer Philosoph George Herbert Mead. Der sagt, und was haben wir dazu? Wir haben dazu Sprache. Das ist so mit das Elaborierteste. Wir haben natürlich auch Hände und Finger und unser Gesicht und alles, unseren Körper. Auch das natürlich. Aber das Zentrale, ob es eine Zeichensprache ist oder eine verbale Sprache, aber es ist Sprache. Und ohne diese Sprache haben wir zumindest Schwierigkeiten. Und Menschen, denen die Sprache genommen ist, also zum Beispiel mein Großvater, der hat einen Kehlkopfriss gehabt und dem ist der Kehlkopf entnommen worden und er konnte nicht mehr auf diese Weise sprechen und hat unglaublich darunter gelitten, sich nicht mehr so frei zumindest ausdrücken zu können, aussprechen zu können. Der Mensch entwickelt sein Selbst, das, was uns zu Personen macht, erst in Kommunikation. Ich sage zu meinen Studierenden immer, im Himmel aber, da brauchen wir keine Kommunikation mehr. Kommunikation beginnt deshalb, weil wir uns gerade nicht verstehen. würden wir uns alle verstehen, also würden sie sofort wissen, was ich denke, fühle und tue und will, dann muss ich ja kein Wort mehr benutzen. Sie kennen das vielleicht von alten Ehepaaren, wo kein Wort mehr gebraucht wird, sondern nur noch ein Blick zur Seite, damit alles klar ist. Wo wir uns schon manchmal zu viel verstehen. So. Wo wir einfach das nicht mehr brauchen. Und wir brauchen immer mehr Kommunikation, je mehr wir das Gefühl haben, hier versteht mich jemand gerade eben nicht. Also Kommunikation kommt immer dann in die Welt, wo wir uns gerade erstmal, und wir können uns gar nicht, also ich meine, ich kann nicht in Ihren Kopf reinschauen, Sie nicht in meinen, sondern dann brauchen wir Kommunikation. Es ist wie so eine Brücke zwischen uns.
Ein kurzes Murmeln. Zu einem kurzen Murmeln laden wir Sie ein. 2 Minuten. Einfach so, wie Sie kurz sitzen, rutschen Sie zusammen. Ganz kurze Frage, ganz einfache Frage. Worüber reden Sie gern? Und welche Themen vermeiden Sie lieber? Ganz kurz. Und dann geht's weiter. 2 Minuten, dann piep ich wieder. Worüber reden Sie gern? Welche Themen vermeiden Sie lieber?
Da sage ich was zu dem Bild. Sehen Sie das? Oder wie ist denn das? Oder nee, vielleicht kommt es erst, dann können die Bild grübeln, dann ist die Geschichte vorlesen.
Genau, das ist
eine
gute Idee.
Gut in der Zeit. Wir haben genau 20 Minuten für den Zeit. Oder? Der Rest wird gerade nicht so lang.
Nee. Also als Rallye-Lehrerin muss ich sagen, Hut ab. Eine zweite Geschichte. Wir finden sie in Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mich hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin.
Sie haben es schon gesehen, wir benutzen zu unseren 3 Geschichten immer auch noch ein Bild. Jetzt sehen Sie nicht das, die Liege von dem am Teich Bethesda, die hat sich nicht erhalten, sondern Sie sehen Mein Bett, heißt dieses Kunstwerk von einer britischen Künstlerin Tracy Emin. Es ist ein ungemachtes Bett, ja. Und vielleicht denken Sie, wie ich, könnte ich vielleicht auch, und wir müssen einfach nur unser Zimmer nicht genügend aufräumen. Aber es ist in London in einem Museum und es ist, ich finde, ein unglaublich machtvolles Kunstwerk, weil was wir nicht sehen, ist nämlich das genau das, was fehlt, nämlich die Frau, die daraus wieder aufgestanden ist und sich erhoben hat aus allem und auch alles verlassen hat. Also das Bett ist ungemacht, da liegt Alkohol und Zigaretten und alles und sie ist nicht mehr da.
Was für eine eigenartige Geschichte. Diese Geschichte von diesem Mann, der da 38 Jahre in dieser Säulenhalle dort am Teich Bethesda liegt. Diese Säulenhalle ist ein ganz besonderer Ort, der ist auch heute noch zu finden sozusagen. Man muss sich das so vorstellen, das waren wie so eine Art Klinik oder Reha-Zentrum, könnte man vielleicht sagen. Dort lagen Kranke, so wird es ja auch aufgezählt, und warteten auf ein Wunder. Dieses Wunder war verbunden mit dem Wasser, mit diesem Heilwasser dort. Und wenn dieses Wasser, so steht es in den Fußnoten in der Bibel, in Bewegung kommt, dann wird der oder die gesund, die als erstes in dieses Wasser steigt. Und seit 38 Jahren, so lesen wir, liegt dort dieser eine Mann und wartet. Und irgendwie hat er es nicht geschafft bis dahin, ne? Nicht geworden. Und jetzt kommt's wieder. Sie merken, ich habe vorhin eine kurze Pause gemacht. Jesus begegnet diesem Mann und sagt, willst du gesund werden? Und auch hier würde man wieder sagen, wie eigenartig, weil doch so offensichtlich alle, die dort sind, wollen doch offensichtlich gesund werden. 38 Jahre. Gewöhnt, arrangiert, eingerichtet. Das Besondere, das Schmerzliche an Krankheiten, habe ich mal eine für mich sehr erhellende Definition gelesen, ist, dass sich das Leben nicht mehr auf etwas anderes fokussieren kann, sondern alles kreist um diese Krankheit. Man ist immer damit beschäftigt. Krankheit nimmt einem Lebenskraft, Lebensfreude, Lebensmöglichkeiten. In der Psychologie sagt man andererseits auch, Krankheit hat aber auch so eine andere Seite, man nennt das sekundären Krankheitsgewinn. Denn Krankheit entbindet einem auch von einigem. Man ist eben, ne, man gehört eben nicht zu den gesunden Schaffenden, sondern offenkundig kann man das nicht. Man ist entbunden vielleicht von manchen Alltagspflichten. Dieser Mensch, der dort liegt, versucht ab und an aufzustehen, versucht ab und an etwas zu ändern, schafft es aber nicht. Es geht einfach nicht. Und vielleicht ist es auch so eine Suche nach Begründungen, die eine wird hier auch genannt, nämlich ich habe niemanden, der mir hilft und mich bringt. Eine Suche nach Begründungen, warum das Leben, das er führt, eben so ist und so sein muss. Man könnte deuten, 38 Jahre ist dieser Mensch, liegt dieser Mensch dort fest. Ich habe heute erst noch gelesen, in England gab es eine Frau, die aus dem Bett hier, die ist mit 34 Jahren, hat die sich ins Bett gelegt. Es kam ein Arzt und hat gesagt, hat sie untersucht und das ist, bleiben Sie erst mal liegen, bis ich wiederkomme. Und diese Geschichte geht tatsächlich absurd, aber diese Geschichte geht so, der kam nicht mehr wieder. 30 Jahre lag diese Frau im Bett. Mit 74 hat man die wieder rausgeholt, wieder hergestellt. Die Muskeln waren total zurückgebildet, verkürzt. Das ging nicht. 3 Jahre hat sie noch gelebt. 30 Jahre vorbei an diesen Lebensmöglichkeiten. Die hatte nichts. So sagt diese Geschichte. Ich kann die auch gerne mal raussuchen. Aber wie absurd das manchmal ist, wie schnell man sich doch festlegt. Und auch im übertragenen Sinne kann das ja manchmal so sein, dass man sich festlegt oder auch festgelegt wird. Und da ist es eben alles andere als leicht aufzustehen oder leicht anders zu sein oder leicht das Wort zu ergreifen. Manchmal ist es auch bequem, sich festzulegen auf einen Standpunkt, auf bestimmte Umstände oder eben auch auf eine Rolle. Deswegen ist die Frage gar nicht so komisch, die Jesus dort stellt. Willst du gesund werden? Denn das ist etwas, vielleicht sind Medizinerinnen, Mediziner unter uns, Heilung, gesund werden geschieht auch tatsächlich bei den Menschen, die auch gesund werden wollen. Wir gehören dazu, wir sind auch aktiv in dem. Dieser Mensch hat eine klare Vorstellung davon, wie denn dieses Gesundwerden, wie diese Heilung erfolgen könnte. Das hat er sich in den 38 Jahren dort ausgegrübelt, zurechtgegrübelt. Und Jesus macht etwas ganz Besonderes. Er fragt, er stellt eine Frage und eine Frage erfordert Antwort. Ich frage nicht einfach nur so. Ich kenne auch rhetorische Fragen, das ist richtig. Aber es ist eine Frage und die erfordert Antwort. Jesus fordert ihn auf zu reden. Und so sind wir auch aufgefordert, immer wieder sprachfähig zu werden, auskunftsfähig zu werden. Man spricht auch vom mündigen Christsein. Mündig werden, selber auszusagen, was mir das bedeutet, mit diesem Jesus, mit diesem Gott. Selber auszusagen, was mich beschwert. Nimm deine Matte, du kannst das, du sollst das, du darfst das.
Also ich zögere erstmal bei der Geschichte. Menschen bleiben auch krank, auch wenn sie es sich sehnlichst wünschen und bereit dafür sind. Und trotzdem nimmt uns die Geschichte mit in eine Situation, die, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass Jesus so ein Talent hatte, verrückte Fragen zu stellen. Und alle im Raum dann erstmal irgendwie gekreiselt haben, weil die Antwort nicht so richtig klar war. Und hier ist ja, das ist ja mit die verrückteste Geschichte überhaupt, wenn wir uns die so rum anschauen. Also da liegt jemand, also ich bin 42, da sind 38 Jahre schon lang. Und da liegt also jemand und liegt ja schon, also er liegt ja nah an diesen Wassern, also an dieser schon als Ort der Heilung gekennzeichnet. Also da ist nur wirklich jemand, von dem ich jetzt mit meinem schwachen Verstand gedacht hätte, dieser Mensch will natürlich gesund werden. Und Jesus stellt wieder natürlich eine komplett verrückte Frage, nämlich, willst du gesund werden? Und jetzt wiederum, also ständig einfach nur lassen Sie die Frage auf sich wirken und welche Art von Antwort ist eigentlich dafür passend? Weil irgendwie gefühlt liegt sie ja auf der Hand. Also was anderes als, ja na klar will ich gesund werden, macht sich Jesus witzig über diese Person? Also ist es so noch obendrauf auf dieses, willst du gesund werden, über die ganze Verrücktheit von der Situation, dass da jemand so lange liegt und es nicht schafft, sich in dieser sich bewegenden Wasser schnell zu begeben. Oder hat Jesus vielleicht auch was übersehen? Vielleicht fällt ihm auch gar nicht auf, dass der gar nicht aufstehen kann. Es ist also eine ganz verrückte Situation ist hier konstruiert durch diese Frage. Aber Jesus stellt diese Frage und diese Frage, so verrückt sie mir erscheint erstmal, wenn ich sie lese, bewirkt etwas in dieser Situation. Ich glaube, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Jesus der Erste war, der diese Frage stellt. Aber sie macht etwas mit dem Kranken. In der Geschichte geht es mehrfach, er spricht zu ihm, er antwortete ihm. Und ich habe mich dann gefragt, wer eigentlich braucht in dieser Situation diese Frage mehr? Und wer braucht in dieser Situation eigentlich die Antwort mehr? Ist es nicht der Kranke, der die Antwort mehr braucht als Jesus? Also Jesus stellt ja diese Frage und die ist sicher nicht nur rhetorisch gemeint. Aber diese Antwort, die der Kranke für sich formuliert und ausspricht, scheint so viel mobilisierender zu sein, so viel wichtiger und lebensverändernder für den Kranken zu sein, als für Jesus selber, wir würden erwarten, dass er auch diese Antwort ja schon weiß. Es ist so, als ob sich die Gedanken, dieser Wille im Sprechen erst verfestigt, im Aussprechen, in der Antwort auf diese vielleicht auch verrückte Frage. Die Frage stößt an zur Selbsterkenntnis. Das heißt, Erklärung und Aufklärung, also das Überlegen, wie es eigentlich um einen steht und was der Wille und der Wunsch ist, sind ganz eng miteinander verbunden. Wir haben auch die Geschichte überschrieben, deshalb mit, Jesus will Antwort und Verantwortung. Vom Grübeln zum Gespräch. Das heißt, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Also die Menschen sind krank und sind auch in sich da, kommen kaum raus ins Gespräch hinein. So, also diese blutflüssige Frau erlebt das scheinbar und auch er, dass da viel mit sich selber ausgemacht wird im stillen Kämmerlein. Und Jesus bricht das immer auf und diese Fragen, auch so verrückt sie sind, schaffen das, so ein Gespräch zu initiieren. Und da erlebt die Kranken etwas, dass sie dass Teil dieser Heilung auch ein gemeinsames Ergründen ist und sich aussprechen ist. Und hier ist die Bibel, ich finde, ja sehr weltnah, sehr nah an dem, wie mein Erleben und Erfahren ist. Also, dass wir als Menschen, vielleicht ist auch so ein Kommunikationswissenschaftler-Ding, dass es uns besser geht, wenn wir im Gespräch sind, dass wir auch Dinge zergrübeln können. Es ist auch gut, Zeit für sich zu haben und mit sich im Klaren zu sein. Aber es hilft auch, im Gespräch zu bleiben, auch gerade in diesen belastenden Situationen, in den Momenten, in denen der Körper vielleicht Signale sendet, in denen Menschen krank sind, dass immer dann Gemeinschaft gesucht wird. Und Antwort geben heißt für den Kranken in dem Moment auch Verantwortung übernehmen. Das ist ja aber nicht verrückt. Dann sagt er, nimm dein Bett und dem zu trauen. Also das ist ja wirklich der verrückteste Rat nach 38 Jahren, als hätte er es nicht schon immer wieder versucht. Und auch das ist, wenn wir kommunikationswissenschaftlich darüber nachdenken, etwas, was uns immer wieder begegnet. Menschen, die traumatische Erlebnisse haben in ihrem Leben, dann ist ein Ausdruck dessen, dass sie keine Sprache dafür finden. Dass das, was so eindrücklich war, so lebensverändernd, dass ausgerechnet das so ein blinder Fleck ist, dass erst wieder, dass sich erarbeitet werden muss, darüber sprechen zu können, was auch immer es war. Dass es nicht sofort da ist, obwohl es so prägend war und vielleicht das ganze Leben bestimmt, dass ausgerechnet da die Sprache fehlt und es ein unglaublich langer Prozess beginnen muss, wieder zur Sprache zu finden, Worte dafür zu finden. Dass überhaupt das Erleben in Worte zu fassen und dass sobald wir es aber auch in Worte fassen können, auch die Möglichkeit besteht, uns davon ein Stück zu distanzieren auch wieder. Vielleicht auch eine Perspektive zu gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von Initiativen, die genau sich das vornehmen, die versuchen, Menschen eine Stimme zu geben, denen die, warum auch immer, genommen wurde. Und dann passiert noch was anderes in der Geschichte, nämlich der Kranke, der wird ja dort gesund und dann beginnt was anderes. Und das ist auch ganz typisch für diese Jesus-Begegnungen. Nämlich dort beginnt, wir nennen das, ich tue es Ihnen an, wir nennen das Anschlusskommunikation. Das heißt, da passiert was und auf einmal kommen Leute und fragen den Kranken. Und der fängt an zu erzählen. Der wird auf einmal wieder wahrgenommen als ein Gegenüber, einer auf Augenhöhe, mit dem sie reden können. Und der natürlich auch von dieser Begegnung und von dem Erleben erzählen kann. Das heißt, wir sagen, Kommunikation, das ist wie so ein sozialer Leim, der uns miteinander, auch Streit ist ein sozialer Leim übrigens. Ne? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir gar nicht mehr miteinander reden. Also selbst wenn wir im Streit sind, dann sind die Leute noch nicht ausgestiegen. Wenn Leute aussteigen und sagen, das lohnt sich einfach gar nicht mehr, hier ist das Tischtuch zerrissen und wir gehen auseinander und reden gar nicht mehr miteinander. Das ist die, so würde man sagen, die für so ein Gemeinwesen, für so eine Gemeinschaft die schlimmste Situation. Und das erleben ja vielleicht auch in Kirchen, aber Sie kennen das aus Familien und sonst wo, dass nicht als Harmonie ist, ich wünsche es Ihnen, aber auch ein Konflikt ist erstmal auch ist Kommunikation und kann einen Wert haben, auch Dinge aufzuklären. Wir gucken uns mal noch die nächste Folie an. Wie kann das gelingen? Wir würden sagen, also unseren Studierenden bringen wir nennen das drei Merkmale bei, wie so eine Art von Kommunikation funktionieren kann. Das erste wäre, wir nennen es einfühlendes Verstehen oder Empathie für Gespräche, die gelingen sollen. Also wo wir uns auf diese Weise öffnen und anderen auch die Möglichkeit geben, sich auszusprechen, wäre der erste Punkt Empathie, einfühlendes Verstehen. Das zweite, wir nennen es Echtheit. Das heißt, das, was wir sagen über uns, trifft sich auch mit dem, wo wir in diesem Moment sind. Also was wir für wahr halten, aber auch was wir über uns selber vielleicht gerade annehmen, wie unser Zustand ist, wie freudig oder wie traurig wir sind, dass wir da, wir nennen das Kongruenz, also dass das übereinander geht. Dass das, was wir sagen und das, was wir sind, zumindest überlappen. Und der dritte Aspekt wäre, eine positive Wertschätzung des Gegenübers. Also Empathie, Wertschätzung und Echtheit als diese drei Merkmale. So ist es einerseits wichtig, der Versuch, uns in andere hineinzuversetzen, in Kommunikation. Und zum anderen aber auch, dass wir uns genauso vornehmen, dem anderen, den anderen gegenüber mitzuteilen, was wir verstanden haben. Das heißt, ich habe gesagt, Kommunikation ist immer wechselseitig und die ist nie perfekt. Es tut mir leid. sondern das Einzige, was wir erreichen können, ist Verständigung. Und das heißt aber auch, dass wir immer spiegeln, was wir verstanden haben und was wir nicht verstanden haben, sodass das Gegenüber reagieren kann und versucht, sich nochmal zu erklären und es anders zu erklären, sodass wir versuchen, in diesem Prozess uns zu verstehen.
Wir halten wieder kurz inne. Eine kurze Frage an Sie. Vielleicht so eine, die schnell beantwortet ist. Wie sind Sie eigentlich ganz direkt? Stellen Sie lieber Fragen oder geben Sie lieber Antworten? Kurzer Austausch. Stellen Sie lieber Fragen oder geben Sie lieber Antwort? 2 Minuten. Ich piepe. Gut. So testen wir auch ein bisschen die Aufmerksamkeit. Super, super, wie Sie das machen. Eine dritte Geschichte. Bekannte Geschichte. Nee? Oder doch? Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihren Augen und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Die Emmausjünger. Vielleicht ist Ihnen diese Geschichte ganz nah, ganz vertraut, eine Ostergeschichte. Eine kurze, ganz persönliche Begebenheit dazu. Seit vor Ostern, also seit der Fastenzeit, habe ich persönlich etwas ganz bewusst in meinen Tagesablauf integriert. Ich gehe spazieren, nicht rennen, nicht. Ich bin wirklich furchtbar unsportlich, muss ich leider zugeben, war ich schon immer, bleibe ich wahrscheinlich auch, aber spazieren klappt. Spazieren ist super. Ich renne nicht, ich jogge nicht, ich walke nicht, aber ich spaziere und merke, wie dieses Laufen mir gut tut, auch mein Tempo, also auch nicht diese Eile zu haben. Meist gehe ich allein, manchmal geht mein Mann mit, manchmal auch Freundinnen. Was ich tue, ich laufe jeden Tag. Und ich habe seitdem gemerkt, ich bin jeden Tag im Gespräch. In meinem Beruf ist es so, dass ich viel im Gespräch bin. Und mir ist es persönlich so, dass ich manchmal auch einfach keine Lust mehr habe zu reden. Ich denke manchmal, ich bin auch so auserzählt, ich kann nicht mehr. Und dann gibt's so Tage, da laufe ich einfach los und manchmal ist das auch so ein bisschen so ein Weglaufen vor dem, was mich anstrengt oder was noch auf dem Schreibtisch liegt oder was mich bedrückt. Und dann merke ich, so nach und nach laufe ich mich warm. Und das, was gerade so meine Aufmerksamkeit gebunden hat, was mich auch beschwert hat, löst sich langsam. Und durch diese körperliche Bewegung erfahre ich ganz direkt ein Fortkommen, ein Weitergehen und letztlich auch wieder ein Ankommen. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, dass ich in diesen Zeiten im Gespräch bin. Und es ist kein Selbstgespräch. Ganz häufig ist es ein Gespräch mit Gott. Die Erzählung von diesen Emmausjüngern handelt von einem Gespräch. Ganz oft wird geredet, erzählt, gefragt, im Gehen. Etwas, was durch das gemeinsame Gehen beredet und erlebt wird, das wird auch, und darum geht es uns jetzt in diesem letzten Punkt, ganz körperlich spürbar. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann ist das etwas, was wir auch körperlich spüren.
Vielleicht können Sie ja nicht unbedingt in die Emmausjünger sich hineindenken, aber in dieses, dass sich manchmal im Gehen leichter sprechen lässt. Ich habe das sogar im Studium gehabt, wo ich in Oxford war, da hatten wir manchmal das Gefühl, da sitzt sich so auch was, so ein Gespräch kann sich auch festsetzen. Und dann gab es ein Seminar, in dem wir die ganze Zeit spazieren waren. Und quasi in dem, es wurde immer so organisiert, welche Gruppen da miteinander gehen und welches, was das Thema ist, über das zu sprechen ist. Aber diese Gruppe hat sich bewegt. Und in diesem Vorauslaufen, nach vorn laufen, hat sich auch das Gespräch nach vorn bewegt. Meine Frau nun hat sich das für sich so entdeckt und praktiziert. Ich würde ja, weil ich es ja nicht bin und so unsportlich bin, denke immer, das ist halbes Marschieren. Aber es ist noch ein gutes Spazieren für sie. Ich komme kaum hinterher. Und will gern festhalten, diese Jünger sind im Gespräch und der Charakter dieses Gespräches ändert sich, wo sich dieser Dritte dazu gesellt. Erst ist es ja ein sehr kummervolles Gespräch. Man kann sich aber auch diesen Gang vorstellen, dieser Jünger, die das so, das ist ja in der Bibel, als sie halb geflüchtet sind aus Jerusalem und auch irgendwie ziellos, also es war ja zumindest nicht so richtig klar, wo es hingeht, außer diese Zerstreuung halt. Und dann taucht dieser erstmal Fremde für sie auf, und das ist ja auch immer ganz furchtbar, dass Jesus erscheint und nicht erkannt wird. Also er war da und Und dann passiert aber, als würde so ein Schleier weggenommen werden, ist in diesem Gespräch klärt sich was auf. Und dann ist noch so eine zweite Komponente, die ich unglaublich spannend finde, ist, dass dieses Gespräch und dieses gemeinsame dann wieder Essen so eng zusammenhängen. Sie müssen sich vorstellen, unser Wort Kommunikation kommt vom selben Wort wie das lateinische Wort für Abendmahl, für die Kommunion. Das heißt, es ist beides etwas, wo wir etwas teilen. Und wenn man da mal den Gedanken zu Ende denkt, dann ist die Kommunion wohl das intensivste Gespräch, was wir mit Jesus haben können. Da teilt sich jemand wirklich aus. Also wir haben manchmal das Gefühl, nicht wahr, dass wir uns mitgeteilt haben, dass wir uns wirklich ausgesprochen haben. Und dieses Abendmahl, das ist der Moment, wo wir so eine Art von Nähe und Gemeinschaft haben, die intensivste Form von Kommunikation, die wir erleben. Und die Emmausjünger machen uns das vor. In dem Moment, in dem er dieses Brot bricht, erleben sie, dass diese Gespräche auf einmal Sinn machen und dass dieser Mensch Jesus ist. Und alles, also Rembrandt zeigt das ja sehr schön, als würde in diesem Dunkel ein Licht erscheinen, genau in dem Moment, in dem sie diese Art von Gemeinschaft wieder erleben, in dem sie ein Verstehen haben, das über unser Verständigen hinausgehen. Sie teilen mehr als Worte, sie teilen auch das Brot und den Wein. Jesus selber teilt sich aus und teilt sich mit. Dort steht, da wurden ihre Augen geöffnet. Es wird zu einer Begegnung einer ganz anderen Qualität. Also die fanden den vielleicht schon vorher sympathisch und interessant und auch sehr lehrreich. Aber als würde, wir können es uns, also alle Bilder, die wir haben, ist, als würde dort ein unglaubliches Licht aufgehen in diesem Raum und in diesem Licht aber auch gleichzeitig dann Jesus entschwinden. Die Worte ergeben einen neuen Sinn, sie werden in neuen Zusammenhang gebraucht. Gespräch heißt hier vor allem für die Emmausjünger zunächst zuhören, diesem Fremden zuhören und wieder Fragen stellen und so weiterlaufen und weiterkommen. Und jetzt sind wir beim selben Bild und letzten Spruch. Ich habe es vorhin gesagt, also das Erste, was ich den Studierenden beibringe im ersten Semester ist, wenn wir uns komplett verstehen, brauchen wir keine Kommunikation. Und das Zweite, was dann auf der nächsten Folie gleich kommt, ist, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Also was wir hier auf Erden haben, unser Stückwerk mit der Sprache, das ist immer unzureichend. Mein Schwiegervater und manche andere Männer im Erzgebirge haben so einen Spruch, versteh mich mal richtig. Vielleicht kennen Sie das. Also wenn man so ein bisschen begriffsstutzig oder so im Reden ist, dass man dann sagt, versteh mich mal richtig. Und das ist natürlich absurd, weil ich kann mich ja quasi nicht raus und sagen, na, jetzt versuche ich es nochmal anders, jetzt versuche ich es wirklich, dich richtig zu verstehen. Also ich habe es ja schon vorher so versucht und es gibt ja auch, wo will ich dir hin? Also ich versuche es ja die ganze Zeit. Es geht kein versteh mich mal richtiger. So. Und das Einzige, was wir haben, ist Sprache. Und die Sprache ist natürlich höchst unzuverlässig. Nicht wahr? Also wir haben Begriffe, die funktionieren schon. Wenn ich sage Baum, dann steht vor ihren Augen ein Baum. Nicht wahr? Oder Auto, da haben sie so ein Auto im Sinn. So. Ich kann jetzt von Dingen reden, die natürlich aber schwerer, wo wir vielleicht nicht unbedingt wissen, was ich meine. Oder lauter Begrifflichkeiten, zum Beispiel über unser Innenleben, mit denen wir sehr unterschiedliche Dinge verbinden. Das heißt, unsere Sprache ist, wie wir sagen, das zufällig. Der Baum erzwingt nicht, dass er Baum genannt wird. Der könnte auch anders heißen. Wir nur haben uns darauf geeinigt, den Baum zu nennen. Nicht wahr? Unsere Sprache funktioniert nur, weil wir uns verständigt haben. Aber was macht Gott, als er den Turmbau aufhalten will? Dafür wird die Sprachen. Und damit waren die Leute unfähig, das Ding weiterzubauen. Und das Pfingstwunder tut genau das Gegenteil davon. Es bringt Verständigung wieder, weil auf einmal die Leute das Gefühl hatten, sich zu verstehen, obwohl du andere Sprachen sprichst. Und wir leben so ein bisschen mittendrin. Also meistens funktioniert schon, gib mir mal die Butter. Im besten Fall klappt's, ne? Aber die ist immer unwahrscheinlich, die Kommunikation. Vielleicht nicht nur, weil mal jemand der Nachbar hämmert und sie es nicht mehr hören dann in der Küche. Sondern weil wir haben nichts anderes, so. Und wir arbeiten damit und arbeiten uns nur im Verstehen voran. Kommunikation ist Verständigung, wenn auch immer unzureichend und unvollständig. Und sie braucht eine Verständigungsabsicht und einen Verständigungsverstehenswillen. Deswegen ist es auch immer so verrückt, dass die Leute glauben, dass irgendwas, was in der Zeitung steht oder im Fernsehen passiert, bei den Leuten wirklich ankommt. So. Also meine erste Aufgabe als Student war mal, so Gespräche von Leuten vom Fernseher mitzuschreiben. Und die Leute haben sich über alles unterhalten. Leberwurstbrote und sonst was. Aber im Leben nicht über das, was in dem Fernseher lief. Und ganzheitliche Kommunikation, also eine Kommunikation, die wir so von allen Seiten anschauen, die kann unglaublich viel leisten, aber natürlich auch deswegen auch immer scheitern. Also so eine Kommunikation hat so eine Appellfunktion, also dass Dinge in der Welt geändert werden. Wir waren heute bei einer Hochzeit, das ist wahrscheinlich der heftigste Akt, der passieren kann. Das sagt die Standesamtin, ich erkläre sie hiermit zu Mann und Frau. Und dann ist das so. Der eine Satz ändert das Leben von zwei Leuten. Und da gibt es natürlich eine Ausdrucksfunktion. Ich kann mich ausdrücken. Es gibt eine Funktion, etwas darzustellen. Also ich kann über die Welt reden und irgendwas ihnen beschreiben. Und natürlich, wir bauen mit dieser Sprache Beziehungen. Die Menschen mit Jesus, in diesen Jesus-Geschichten, die erleben, dass Jesus erstmal Sprache gebraucht. So, ne? Er spricht sie an, er stellt Fragen, er antwortet. Und sie erleben gleichzeitig, dass sie angerührt werden, dass sie erkannt werden. Und das auf eine Art und Weise, die in diesen Jesus-Geschichten lebensverändernd ist. Und natürlich wünsche ich uns, dass wir auf diese Weise genau diese Erlebnisse machen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und in dieser Kommunikation, Kommunion mit Jesus bleiben.
Manchmal ist das ganz überraschend, dass man sich wirklich verstanden fühlt. Und es schafft eine ganz besondere Nähe. Wir machen genauso die Erfahrung, dass das, ja, dass uns das wichtig ist, verstanden zu werden. Und dass wir aber auch merken, das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Da arbeiten wir bestenfalls gegenseitig daran, an diesem wirklichen Verstehen. Vom Verständigen zum echten Verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass uns Jesus dazu einlädt, dieses echte Verstehen zu erleben, wenn wir nicht müde werden, miteinander im Gespräch zu sein, mit unseren ganzen Fragen und mit unseren ganzen Vermutungen auch, mit den Bemühungen, das, was wir glauben und erleben, wirklich in Worte zu fassen und einander weiterzugeben, uns da auszutauschen und das als gut und schön zu empfinden. Großartig ist, dass Iglo so gedacht ist, dass wir hier zusammen sitzen, reden, hören und dann miteinander essen. Ganz wunderbar, Nicole hat es vorhin schon so angedeutet, auch die Einladung nochmal so ausgesprochen. Es gibt etwas zu hören und dann ist es doch schön, wenn wir am Buffet noch miteinander Worte teilen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig gewesen, diese Geschichte nochmal so ans Ende zu stellen, weil, ich sage immer, im Gehen sind die besten Gespräche, aber wir haben für uns zum Beispiel auch gemerkt, beim Essen sind die wichtigsten, besten Gespräche immer wieder. Wir nehmen uns Zeit dafür. Wir nehmen uns Zeit, uns beim Essen mitzuteilen. Und dazu sind Sie jetzt gleich noch eingeladen. Und wir hoffen ja ganz sehr, dass wir auch darüber vielleicht so miteinander noch ein bisschen ins Gespräch kommen, vielmehr noch, dass Sie alle miteinander ins Gespräch kommen und dass wir nicht davon ablassen, bei Jesus oder mit Jesus auch das Gespräch zu suchen. Dazu laden wir ein und würden gern ein Gebet sprechen. Jesus, du willst mit uns im Gespräch sein. Hab Dank dafür. Hab Dank für die Worte, die du uns zusagst, für allen Zuspruch, aber auch für den Anspruch, für alle Ermutigung und auch die Zumutung. Das geht vielleicht manchmal so leicht über die Lippen. Und so unterschiedlich, wie wir hier sitzen, in unseren Lebenssituationen, mit all dem, was uns so vor Augen steht, so kennst du uns. Und das ist gut so. Schenk uns Vertrauen in dich und deine Liebe, dazu brauchen wir dich. Und lass diese Gemeinschaft hier weiter wachsen, dass wir Lust haben, uns ins Gespräch zu begeben, uns mitzuteilen, dass wir uns interessieren füreinander. Schenke uns Antworten auf Fragen, die in uns bohren. Und schenke uns gute Fragen, die uns voranbringen und andere ebenso. So segne du uns, guter Gott, und schenke uns noch einen guten Abend. Amen.